Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Christian Raphansel.
Hallo, guten Tag. Und bei mir sind heute Wiebke Porombka, Maike Albart und Florian Felix Wey. Schön, dass wir alle da sind. Hallo.
Hallo. Hallo, schön, dass wir da sein dürfen.
Danke für die Einladung.
Ja, ihr seid alle genauso wie ich aus dem Literaturteam, aus dem Bücherteam im Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Und wir treffen uns so ungefähr einmal im Monat und reden dann über Bücher in der Lesart, nicht die, die wir gerade beruflich lesen, sondern eben die, die wir so privat lesen, die wir persönlich gerade gelesen haben. Nicht unsere Pflichtlektüre, sondern was uns selber gerade begeistert und wo wir sagen, Mensch, das war toll oder das hat mich so zum Nachdenken gebracht, das will ich jetzt mal mitbringen. Der Gag an dieser Runde, wenn Sie uns öfter schon mal gehört haben, ist, dass wir alle nicht wissen, was die anderen dabei haben. Ich habe keine Ahnung, was ihr ausgesucht habt. Ihr wisst nicht, was ich ausgesucht habe. Ich sehe dich schon breit grinsen, Wiebke. Und wir haben nur sichergestellt, dass wir kein Buch doppelt haben. Das heißt, ich habe euch vorab um die Initialen eurer Autorinnen bzw. Autoren gebeten. Wir haben keine Doppelung. Noch eins wissen wir nicht. Die Reihenfolge, in der wir jetzt dran sind, auch das kennen wir schon. Ich habe in Papierkügelchen Nummern notiert. Die werfe ich euch jetzt mal zu. Und dann gucken wir mal, in welcher Reihenfolge
wir gleich... Bei mir steht drauf, siebtens Broiler, das ofenfertige Tier.
Dann dreh mal um. Ich habe natürlich Nummer als Papier zwei benutzt. Florian Felix Wey ist die Nummer zwei. Wer ist denn die Nummer eins?
Ich bin die Nummer eins.
Maike Albart ist die Nummer eins.
Ich bin die 3.
Wiebke Porombka ist die 3 und ich, Christian Raphansel, die Nummer 4. Wir haben also unsere Lieblingsbücher hier in Deutschlandfunk Kultur. Maike Albart, du bist die Erste. Was hast du uns mitgebracht für ein Buch?
Ich habe ein Buch mitgebracht, das unheimlich gut in den Sommer passt. Es heißt Ciao, Amore, Ciao. Das ist ein Buch eines Musikjournalisten, Erik Pfeil. Und es ist eine Reise durch Italien anhand von 100 Songs. Und das ist ein wirklich großartiges Buch, weil es auf der einen Seite Kulturgeschichte ist. Also es geht quer durch die Jahrzehnte der vergangenen Zeit. Es ist der zweite Band eines Buches. Und er versucht anhand von verschiedenen Sängern und Songs Italien zu erzählen. Und gleichzeitig ist es eben einfach ein Buch mit wahnsinnig viel witzigen Geschichten über diese Figuren. Aber es ist auch ein Buch über italienische Zeitgeschichte. Und das hat mich unglaublich fasziniert. Ich habe mich sehr amüsiert und ich habe auch noch viel gelernt, obwohl ich ja Italien gut kenne und da auch lange zu Hause war. Und wenn man da zu Hause gewesen ist, dann weiß man, dass das gemeinsame Singen etwas ganz Zentrales ist.
Überhaupt diese Musikkultur. Oder? Ich meine, ja, die haben so viel auch so Musikfestivals, wo das was richtig große Ereignisse sind, wo die Bevölkerung hinströmt, um zu gucken, wer denn jetzt in dieser Saison die oder der Beste ist. Das gibt es hier, glaube ich, gar nicht so.
Es gibt eigentlich nichts Vergleichbares. Und da sind die Grenzen zwischen Schlager und Canzoni, also den großen neapolitanischen alten Liedern, auch fließend. Und was mich immer so begeistert, ist, dass alle das auswendig können. Also es ist wirklich ein gesellschaftlich integratives Moment. Und auch davon erzählt er, es kommt zum Beispiel Lucio Dalla vor, den kennen, glaube ich, auch viele hier. Das ist eben jemand, ein Cantautore, der auch sehr tiefsinnige Texte gemacht hat, der, also ich erinnere mich, in meiner Studienzeit wirklich die großen Piazze gefüllt hat. Und der hat, und das wusste ich in dieser Form auch noch nicht, 1979 mit einem Kollegen in der Hochzeit des Terrorismus eine Serie von Versöhnungskonzerten veranstaltet. Aha. In großen Stadien. Das war nämlich in der Zeit, als auch mal sein Podium gestürmt wurde und Linksextremisten gesagt haben, Unterhaltung, das geht gar nicht, Musik geht nicht. Und da hat er einen Song geschrieben, der heißt L'anno che verrà, also das Jahr, das kommen wird. Und da geht es um Unwahrscheinlichkeiten, dass auch die Priester sich verheiraten dürfen, dass Jesus vom Kreuz hinabsteigen wird, dass viermal im Jahr Weihnachten sein wird. Also es war so ein Song, der versucht hat, eine Utopie aufzumachen. Und diese Reihe von Konzerten war ein enormer Erfolg und hat dazu geführt, dass wirklich etwas passiert ist in dem Land, weil diese Stadien voll waren. Das war überhaupt der Auftakt zu großen Stadienkonzerten. Und solche Geschichten erzählt Erik Pfeil, der ein Musikjournalist ist und da eben sowohl kleine anekdotische Dinge weiß, als auch die geschichtlichen. Und diese Verknüpfung, die hat mich wirklich bestochen an der Lektüre.
Du lebst ja nun auch selber sehr viel in Italien, bist dem Land sehr verbunden, kennst dich da extrem gut aus. Wenn wir Italien vielleicht mehr nur so als Urlaubsland kennen und deswegen vielleicht auch diese ganzen Lieder gar nicht kennen. Wie gut kann man dieses Buch trotzdem lesen?
Das sollte man unbedingt auch mit in den Koffer
packen. Gibt es denn eine Playlist?
Es gibt eine Playlist und ich habe nichts anderes getan, als gestern den Abend und heute Vormittag im Internet zu verbringen. Man kann das natürlich über die üblichen Dienste beziehen, aber man kann sich auch die Videos angucken. Also da gibt's auch
ist das irgendwie schön gemacht mit, was weiß ich, QR-Code und ich kann das dann scannen und habe das dann gleich? Oder?
Nee, es gibt einen Code, der tatsächlich funktioniert und da hat man dann die Playlist sozusagen. Okay, ja. Aber man kann es auch einfach suchen. Das macht auch viel Spaß, weil man dann auch immer noch auf was anderes stößt und man findet solche großartigen Videos wie von Mina Ende der 70er Jahre, die auf fantastische Weise Fratzen schneidet. Oder es gibt Videos, ja, die so Gino Paoli zum Beispiel etwas ganz Rührendes haben. Oder Paolo Conte, das ist auch jemand, den man, glaube ich, hier gut kennt. Ja. Das ist ja mehr so ein Chansonnier. Und auch da ein unglaublich eindrucksvoller Song mit so Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Also es schlägt einem sehr viel von dem Land entgegen. Und man muss das Land nicht unbedingt kennen. Aber wenn man da in den Urlaub hinfährt und neugierig ist und auch wissen will, was es auf sich hat mit dieser Musikkultur und mit den Texten, dann kann man da sehr viel erfahren. Und er kann sehr süffig und sehr schmissig erzählen. Also es ist unheimlich rasant.
Ich habe natürlich sofort gedacht, das ist jetzt das Buch mit dem Soundtrack zur Buchmesse, zum Buchmessenschwerpunkt. In Frankfurt ist ja dieses Jahr Italien Gastland und da hast du ja auch schon einiges berichtet bei uns im Programm. Ist ja dieser Vorlauf etwas schwierig, weil einige Autoren nicht anreisen sollen dürfen und so weiter. Ist das jetzt so ein bisschen so auch so ein versöhnliches Italienbuch?
Was vielleicht eher so ein bisschen. Die Komplikation müsst ihr uns kurz erklären.
Ja, die Komplikationen hängen damit zusammen, dass in Italien eine Kommission gewählt wurde von der Regierung, die eine ganz bestimmte Politik vertritt. Meloni. Und dagegen haben sich einige Autoren gewehrt und Saviano, Roberto Saviano, der Verfasser von Gomorra, diesem bahnbrechenden Buch über die Camorra, der wurde schon im Fernsehen aussortiert und der war nicht eingeladen. Angeblich, so hat der Vorsitzende der Kommission gesagt, weil seine Literatur nicht originell genug ist. Das ist natürlich albern, aber er ist jetzt von seinem Verlag eingeladen. Also damit hat das hier nichts zu tun. Aber es ist natürlich von deutscher Seite der Versuch, einen Blick auf Italien zu werfen, der aber mehr amüsant ist. Also es ist vielleicht für uns alle so ein kleines Gegengift gegen diese aktuellen Verwerfungen, wobei das nicht ausgeblendet wird. Also Meloni kommt auch vor. Es ist überhaupt nicht so, dass das jetzt nur so ein folkloristisches Italien ist, was Erik Pfeil hier präsentiert, sondern er versucht schon über die Musik das Land der differenziert zu erzählen.
Du hast ja auch diese Versöhnungskonzerte erwähnt, das ist ja auch sehr politisch. Ja.
Darf ich denn einen Titel abfragen, ob es drin vorkommt? Also mein Italienisch ist natürlich deplorabel, aber mir schoss sofort Adriano Celentano mit Svalutation, dieser Inflationssong, durch den Kopf. Ist der drin?
Der ist nicht drin. Ich weiß nicht, ob er im ersten Band vorkommt. Das ist aber auch wieder typisch für diese Art von Schlagern und Songs, weil immer wieder Probleme der Gegenwart aufgegriffen werden und dann eben sowas wie Terrorismus vorkommt oder eben Armut oder Binnenmigration in Italien ist ein Thema bei Luigi Tenco. Also das ist auch dann ein Song, der bezieht sich auf Leute, die aus dem Süden auswandern müssen, alles zurücklassen müssen in den Norden. Aber bei diesem Song, es geht auch immer wieder um Sanremo, dieses große Schlagerfestival, da hatte Tenco offenkundig so viel Barbiturate zu sich genommen, dass er den ganz langsam sang. Und dann hat das alles nicht funktioniert mit dem Orchester und es hatte dann auch eine ganz tragische Wendung am Ende. Aber ich will nicht zu viel verraten.
Ich kann mir noch nicht richtig vorstellen, wie ich das Buch lesen würde. Erzählt er immer anhand eines Songs dann die Hintergrundgeschichte oder ist es immer ein Jahrzehnt mit den dazugehörigen Liedern oder wie ist das Buch aufgebaut?
Es ist alphabetisch aufgebaut nach den Songs, aber man kann es wirklich von vorne bis hinten lesen und immer die Songs sich dazu anhören. Aber es baut aufeinander auf oder man pickt sich einzelne raus und macht es im Zickzack. Aber es hat keine Chronologie. Das wäre natürlich die andere Möglichkeit gewesen, dass man es chronologisch macht von den 50ern bis in die Gegenwart. Er entscheidet sich aber für diese Lieder, aber er ist doch sehr abwechslungsreich. Also ich habe das bewundert, weil es jedes Mal auch wieder ganz anders anfängt und entweder um den Auftritt geht auf der Bühne, wie jemand sich da verhalten hat oder es geht um einen Plattenproduzenten oder es geht um ein Zerwürfnis oder es geht um Battisti, das ist auch jemand, den ich sehr bewundere und dessen nölige Stimme, also er findet auch sehr viele schöne Adjektive, um musikalische Qualitäten zu beschreiben.
Klingt wirklich nach einem super Italien-Urlaubsbuch. Ciao, amore, ciao. Sag nochmal, wo kriegen wir es, wer hat es geschrieben, wie heißt es genau?
Das Buch ist von Erik Pfeil, Ciao Amore Ciao, mit 100 neuen und alten Songs durch Italien. Es liegt vor bei Kiepenheuer und Witsch, ein Taschenbuch, und kostet 14 Euro.
Die Sommerbuchempfehlung, würde ich erstmal sagen, die Lieblingsbuchempfehlung von Maike Albart hier im Deutschlandfunk Kultur. Florian Felix Wey hat die Nummer 2 gezogen. Welches Buch, sagst du, müssen wir ganz dringend lesen?
Also ich arbeite jetzt weiter an meinem zuverlässigen, schlechten Ruf, was Sommerbücher angeht, indem ich die Ferienmonate oder den Ferienmonat August empfehle, dafür zu benutzen, möglichst schwierige, fast unverständliche, anspruchsvolle Bücher zu lesen. Und schon der Titel meines Buches wird die Leute völlig zurückschrecken lassen. Der lautet nämlich Digitale Aktantenhybride Schwärme. Stammt von einem Autorenduo Anna Beckers und Gunther Teubner. Und noch schlimmer, das ist Surkamp Wissenschaften und sind zwei Juristen.
Okay, digitale
Aktanten, hybride Schwärme. Was sind digitale Aktanten? Das sind autonome Softwareagenten. Und da kommen wir genau dahin, worum es geht, nämlich um die Frage, wie das Recht, in dem Fall das Privatrecht, das ist Zivilrecht et altera, also Mietrecht, Arbeitsrecht, alles, was sozusagen zwischen den Menschen verhandelt wird, nicht zwischen Staat und den Bürgern, wie das Privatrecht mit der KI umgehen soll. Mhm. Und die Lage jetzt ist gerade so gar nicht. Also es gibt noch überhaupt keine Möglichkeit, zum Beispiel Schadensersatzregelungen zu machen, überhaupt Dinge zuzurechnen. Das ist das Stichwort der beiden Autoren. Unser Recht seit der römischen Zeit ist ein Individualzurechnungsrecht. Das heißt, alles, was wir ob strafrechtlich oder zivilrechtlich verhandeln, braucht immer einen Menschen, der dafür letztlich verantwortlich gemacht werden kann. Und das geht eben mit der KI nicht mehr auf. Und diese beiden Autoren, also er ist emeritiert bereits und Anna Beckers ist in Maastricht Professorin für Privatrecht und Rechtstheorie. Diese beiden Autoren haben also gesichtet, was alles an Gedanken, und zwar nicht nur bei den Juristen, sondern bei den Technikphilosophen, bei den Moralphilosophen und bei den Soziologen in den letzten Jahren, so alles bis in Science-Fiction-Vorstellungen gehandelt wurde, und haben das zusammengefasst und Lösungsvorschläge entwickelt. Und dieses Buch ist, man wird es mir nicht glauben bei diesem Titel, rasend spannend, weil es einen Metatext hat. Der Metatext ist, wir können zwei wahnsinnig gebildeten und sehr intelligenten Autoren beim Denken zusehen. Und das ist wie Juristen, wenn sie gut sind, die entwickeln das tatsächlich argumentativ. Sie erklären, was ist, was fehlt, und dann wird entwickelt und welche Ansätze gibt es und warum man das und das verwerfen muss und warum das und das gut ist und wie was in Widerspruch gerät. Das machen sie so brillant, dass wenn man das Buch, also die Zeit hat, deswegen Ferienbuch, das Buch in einem Rutsch durchzulesen, also ohne die Fußnoten sind es 280 Seiten, dann ist das ein unglaublich inspiratives und letztlich beruhigendes Buch, weil sie es schaffen, für die Zukunft Modelle zu entwickeln, wie man diese Fälle handhaben kann.
Okay, das erklärst du uns ganz am Ende, wie das funktionieren soll. Ich finde tatsächlich, es klingt sehr, sehr spannend, aber mach's mal ein bisschen konkreter. Mir fällt natürlich sofort ein, diese ganzen Themenbereiche, für die braucht man noch nicht mal richtig KI, sondern nur Automatisierung. Also diese alten Fragen, wenn ein autonom fahrendes Auto jemanden überfährt, ist dann der Fahrer schuld, der nicht rechtzeitig eingegriffen hat? Ist der Hersteller schuld? Ist der Programmierer schuld? Genau. Ist der Passant schuld? Wer ist denn eigentlich schuld? Da haben wir noch nicht mal so richtig ein KI-Problem. Was?
Da autonomes Fahren ist schon KI.
Zählen Sie schon dazu.
Das zählen die dazu. Und autonomes Fahren ist der einzige Fall, der kein Problem ist. Oh. Weil wir eine extreme Gefährdungshaftung seit Jahrzehnten auf dem Kfz haben. Das heißt, wir wissen alle, eine Autohaftpflicht geht ja nicht auf Personen. Mhm. Die geht ja aufs Fahrzeug. Und egal, ob da drin ein Dreijähriger sitzt, der das dem Vater den Zündschlüssel geklaut hat, es zahlt die Haftpflichtversicherung. Und das kann man ausdehnen, das ist juristisch kein Problem, auch auf Fälle, die durch autonomes Fahren passieren.
Ja.
Viel schwieriger wird es bei Fällen wie Medizinfragen. Aha. Also diese Mischform, wo immer mehr KI eingesetzt wird zur Diagnose, zum Beispiel Röntgenbilder auswerten und sowas, gleichzeitig ein Arzt noch mit drin ist und man nicht mehr genau zuordnen kann, wenn ein Fehler passiert, wo ist denn der Fehler passiert? Übrigens, die EU hat gerade ein KI-Gesetz gemacht, um Risikostufen einzuführen, und da gilt als begrenztes Risiko ChatGPT sozusagen als überschaubar, muss man ein bisschen drauf gucken, transparent machen. Das sehen die Autoren schon
wirkt
ein bisschen
naiv,
anders.
Ne?
Ist naiv. Das ist naiv, weil also in einer weiteren Stufe, auch das gibt es in Ansätzen schon, verhandeln zwei autonome Softwareagenten miteinander Verträge. Die sind aber eigentlich juristisch nicht da. Ja, wie gehen wir damit um? Mhm. Wenn irgendwas schief geht, ist der Geschädigte momentan immer derjenige, der in die Röhre guckt. Dafür gibt es noch keine juristische Handhabung.
Und wie ist das mit dem Urheberrecht? Also wenn jetzt KI Texte von uns verwendet oder auch Stimmen, den Fall gab es ja auch schon, wenn Stimmen imitiert werden und von KI benutzt werden, kann man da Ansprüche anmelden? Wie ist das juristisch?
Das taucht tatsächlich überhaupt nicht auf. Das ist ein noch unter Spezialgebiet, aber es taucht eine interessante Zukunftsprojektion auf, dass Sie sagen, das Wesen der KI ist ja, dass es unvorhersehbar ist. Aber um zum Beispiel Gefährdungshaftung zu haben, setzt das Recht voraus, dass du die Gefahr voraussehen kannst. Nur dann kannst du haftbar gemacht werden. Da wir aber gar nicht wissen, was eine KI macht, es kann sein, dass die auch tolle Lösungen erfinden untereinander, wenn die einen Vertrag aushandeln, an die kein Mensch gedacht hat. So. Aber da das so ist, gibt es ein weites Feld, gab es auch mal einen berühmten Fall bei Google, das sind diese Verknüpfungen, wenn du einen Namen eingibst und dahinter ist dann ein Suchwort. Ja, und dann steht bei der Gattin eines Bundespräsidenten Prostituierte dahinter. Da gab es einen langen Prozess drum und Google hat gesagt, können wir nichts dran machen.
Ja, das ist statistische Wahrscheinlichkeit.
KI ist statistische Wahrscheinlichkeit.
Nichts anderes.
Nichts anderes. Und es kann jetzt sein, dass in Zukunft eben in unserem digitalen Medienbereich Dinge wirklich komplett Persönlichkeiten vernichten. Also tatsächlich rufschädigende Dinge weit streuen und dafür gibt es auch im persönlichkeitsrechtlich überhaupt nichts momentan, weil alle Haftungsgeschichten materialrechtlich sind. Also du könntest eine Entschädigung verlangen. Viel wichtiger wäre es aber, die Akteure da drin, die großen Netzwerke, die Betreiber von Plattformen darauf zu verpflichten, dass sie den Schaden wieder gut machen.
Ja. Das ist schwierig. Spätestens wenn wir von KIs reden, die ja auch interaktiv dann in öffentliche Debatten eingreifen. Genau. Wir hatten jetzt gerade vor wenigen Tagen, dass der neue KI-Assistent von Meta, also der Facebook-Konzern, dass der in Debatten teilweise behauptet hat, das Attentat auf Trump habe gar nicht stattgefunden. Da kann man jetzt natürlich sagen, was für eine Überraschung, wenn ich einen KI-Assistenten anhand von Facebook trainiere, dass der dann Lügen erzählt, ist nicht weiter überraschend. Aber tatsächlich, wer haftet dann?
Also momentan haftet keiner.
Ja.
Oder es gibt, in unserem Rechtssystem haftet keiner.
Ja, man könnte ja auf die Idee kommen zu sagen, naja, jemand, der überhaupt schon beschließt, mit so absurden Daten wie Facebook-Daten zu trainieren, der haftet, aber auch das greift nicht.
Genau, und dann gibt es jetzt einfach, muss man mal sagen, die unterteilen, um zur Lösung zu kommen, die unterteilen drei Regime, nämlich einmal die Aktanten, die autonomen Softwareagenten, das wäre sowas wie ChatGPT. Dann gibt es das nächste, das sind die Hybride, das sind diese wirklich schwierigen Geschichten, wo Menschen und KI miteinander arbeiten, bei Programmieren zum Beispiel. Wenn ein Programmierer eine KI einsetzt, um einen Teil des Programms schreiben zu lassen und der nächste macht das und der nächste macht das, dann haben da 100 verschiedene Perspektiven daran gearbeitet. Keiner weiß mehr, wie man das zuschreiben soll. Das sind die Hybride. Und dann gibt es eben noch die Schwärme und die Schwärme sind, haben wir auch schon Fälle gehabt, sozusagen wild gewordene KIs, die selbstständig an der Börse Riesenphänomene erzeugen. Also es gibt 2-3 KI-Börsenprogramme und die reagieren aufeinander und provozieren einen Börsencrash. Auch das gab es in Spurenelementen schon.
So, du hast doch jetzt am Anfang versprochen, das Buch sei beruhigend, weil sie am Schluss eine Lösung hätten.
Ja, sie haben eine Lösung, aber natürlich eine juristische Lösung. Die erste finde ich übrigens sehr einleuchtend, wenn auch total kontraintuitiv. Mhm. Ihr werdet schockiert sein. Es ist natürlich, wie alles bei Juristen, eine regelbasierte Lösung und die Leute müssen sich dran halten. Und wenn die Konzerne und alle sich nicht dran halten, dann wird das ins Leere laufen. Und das Entscheidende ist sozusagen, wo wir alle was mit zu tun haben, ChatGPT und diese ganzen generative KI, was wir zunehmend alle benutzen werden, da kommen wir gar nicht drum rum. Da nehmen Sie ein soziologisches Konzept, das eigentlich von Bruno Latour stammt, nämlich die Prinzipalagentenhaftung. Das heißt, das soziale System ist, der Prinzipal beauftragt einen Agenten und es ist schon im alten herkömmlichen Recht so, wenn ich zum Beispiel als Lehrherr einen Lehrling, der noch inkompetent ist, beauftrage, schraub mal das da an und dann gibt es da einen großen Schaden, ist der Lehrling nicht verantwortlich, sondern der den Auftrag gegeben hat. Und diese Prinzipalagentenhaftung heißt unterm Strich, jeder, der ChatGPT benutzt, haftet dafür und nicht die KI. Was aber viel Aufklärung bedarf.
Ja. Ja, aber sag mal, technologischer Diskurs, juristischer Diskurs, ich habe jetzt mit Spannung zugehört, musste mich aber ganz schön konzentrieren, um das alles nachvollziehen zu können. Wie ist denn das geschrieben? An wen richtet sich das? Vermutlich das ist es kein Benutzerinnenhandbuch für uns im Alltag.
Gar nicht. Das ist ein rechtsphilosophisches Buch, soziologisch, rechtsphilosophisch, moralphilosophisch und die schreiben eben sehr sauber, sehr klar. Und deswegen sage ich leider, man muss das schon, man kann nicht 3 Wochen dazwischen haben oder 5 Tage. Man muss das in einem Rutsch durchlesen. Dann auch wenn ich selber rumstochere, wenn ich jetzt darüber erzähle und mir auch viel rausgeschrieben habe, dann bekommt man einen Eindruck dafür, was im Argen liegt, was möglich ist und es inspiriert zu ganz vielen Gedanken. Ich könnte jetzt 5 Science-Fiction-Geschichten schreiben. Also es ist wirklich so, weil man sieht sofort Szenarien vorm Auge. Was könnte da an Paradoxien und sowas passieren? Und natürlich, wir alle kennen diese Urgeschichte von Asimov, die Robotergesetze. Auf die läuft es sozusagen im Kopf immer wieder hinaus. Aber genau das wird nicht funktionieren. Es wird keine Robotergesetze geben, wo der Roboter verurteilt werden kann. Weil wir haben ja auch gar keine Sanktionsmöglichkeit. Wie willst du eine KI sanktionieren?
Ausschalten. Dann sag uns nochmal, wie heißt dieses faszinierende Buch, mit dem du findest, wir sollten unseren kompletten Urlaub verbringen?
Ja, Anna Beckers Gunther Teubner, digitale Aktanten, Hybride, Schwärme, 3 Haftungsregime für künstliche Intelligenz, Surkamp Verlag, 346 Seiten, 26 Euro.
Und das ist, womit Florian Felix Weiso seinen Sommer verbringt. Wir erzählen uns hier gegenseitig, was wir uns empfehlen, ganz dringend im Team der Lesart. 2 Bücher sind uns schon vorgestellt worden und die Nummer 3 gezogen hat Wiebke Poromka. Welches Buch hast du denn dabei?
Christian, ich habe mich daran erinnert, dass immer, wenn ich hier zu Gast bin bei dir in der politischen Lesart, sagst du immer, wie, du hast schon wieder Belletristik hier mit in meine Sendung gebracht und soll ich dir was sagen? Ich habe es schon wieder getan. Aber es ist ein Buch, was man auch sehr politisch lesen kann. Das ist nämlich ein ernüchterndes Deutschlandmärchen. Im Grunde so ein großes BRD-Panorama, ein Seelen, nicht Roman, sondern Erzählband. Und wenn ich euch jetzt gleich den Titel nenne, dann wird sich auch gleich so ein ganzer kulturgeschichtlicher Hallraum öffnen. Das Buch heißt nämlich Lorelei. Es ist geschrieben von Andreas Stichmann, der geboren wurde in Bonn, passenderweise. Der ist 1983 geboren und hat vor allen Dingen bislang Bücher geschrieben, die so in aller Welt angesiedelt waren. Zuletzt zum Beispiel in Pyongyang, Nordkorea. 2022 ist erschienen Eine Liebe in Pyongyang. Und jetzt geht er eben zurück in seine Geburtsstadt und hat Erzählungen geschrieben. 8 Stück sind es, die mit ganz unterschiedlichem Personal arbeiten, aber eben immer diesen Lorelei-Mythos. Ne? Ihr wisst also, dieser Felsen, 32 Meter hoch bei St. Gorsheim, der wiederum verknüpft ist mit dieser Halbfrau, Halbfeengestalt, die da oben sitzt und ihr Haar kämmt und alle Männer ins Unglück und in den Untergang treibt, verdichtet unter anderem von Brentano und ja schon von Heine mit großer Ironie. Also der sozusagen erklärt im Grunde schon das Zeitalter der Romantik für wackelig. Und wenn man Andreas Stichmanns Erzählungen liest, die in der Gegenwart angesiedelt sind, dann weiß man, das Zeitalter der Romantik, das ist jetzt nun wirklich endgültig vorbei. Das sind Erzählungen, die ganz lakonisch sind, ganz nüchtern. Da treffen wir beispielsweise eine Punkerin, eine Junge, die in Bonn auf der Straße lebt, ja, und die dichtet beispielsweise auch über den Rhein. Und ein paar Verse aus dem Gedicht, die lauten dann so: Grunzt du, du Wasser, du flüssiger Hund, ich grunze mit. Ach, all beauty must die, vorbei, Lorelei. Es gibt dann aber auch eine
meiner... Aber was ist daran politisch?
Na, es geht darum, dass das ein Panorama der Gegenwart ist von Leuten, denen die Utopie abhanden gekommen ist und das Glücksversprechen. Das sieht man beispielsweise an einer Erzählung, die ich für eine der schönsten und der traurigsten halte. Paul und Beate, die wohnen seit Jahren nebeneinander, beide sind mittlerweile verwitwet und die treffen sich dann zu so einem Grappa-Abend und gehen dann auch miteinander ins Bett. So eine ganz klägliche Szenerie, von der man ja jetzt hoffen könnte. Da entfaltet sich vielleicht dann doch ein zweites Glück draus, ein zweiter Frühling. Aber es bleibt im Grunde in so einer Tristesse verhangen. Er bestellt dann danach seinen Garten weiter und sie baut so ein kleines Puppenhaus aus und in diesem Puppenhaus leben interessanterweise, und das sind immer so kleine Irritationen, die Andreas Stichmann einstreut, in diesem Puppenhaus leben nicht Puppen, sondern Krokodile. Und ich lese einfach vielleicht mal eine.
Auch noch ernsthaft eine. Echte Krokodile?
Nein, also kleine Puppenkrokodile. Ah, okay, ja. Aber da heißt es dann über dieses Puppenhaus, was diese Beate, diese ältere Dame da renoviert hat: Die meiste Zeit herrschte dort keine Bewegung. Dann setzte sich ein Krokodil hin. Und eines stand auf und stellte sich vor die Bücherwand. Und dann wieder herrschte einen Tag lang keine Bewegung, weil keine Hand erschien und nichts bewegte. Also das ist sozusagen ich lese das wirklich so als eine Seelenerkundung der Gegenwart, wo einfach kein Aussprechen, kein Glück mehr möglich ist. Und es gibt auch tatsächlich eine Erzählung, die noch expliziter vielleicht politisch ist. Da geht das erzählende Wir zu einem Dealer, will Gras kaufen. Vatan heißt der. Und Vatan, von dem wird immer gesagt, er kommt selbst gar nicht zu Wort. Der hat eine Flucht- und Foltergeschichte erleben müssen. Und die sagen immer, ach, wir wollen eigentlich nur Gras kaufen und wir haben wirklich eigentlich keine Lust zu hören, was Vatan jetzt wieder erzählt. Das erzählt er jedes Mal, er soll es bitte abwiegen. Und zu sagen, auch diese Abgestumpftheit, diese Empathielosigkeit, die vielleicht so ein Grundmodus ist heutzutage, die pflicht Andreas Stichmann ein in seine Erzählung, aber ohne das so mit so einem Pathos rauszustellen oder ohne zu moralisieren, sondern wirklich so ganz beiläufig. Und das finde ich diese Stärke an diesen Geschichten, dass sie so ganz runtergebrochen sind,
hat mir gut gefallen. Die Lorelei, abgesehen davon, dass sie bei der Punkerin vorbei ist, spielt sie weiter noch eine Rolle?
Naja, sie wird nochmal wieder genannt, beispielsweise in der letzten Erzählung, dass die auch sehr, sehr schön ist. Da treffen wir wieder diese Beate, die, wo das mit dem Nachbarn nicht geklappt hat, die eröffnet dann ein Motel und das heißt Lorelei. Und sie hat so ein bisschen das Gefühl, dass sie da vielleicht sich auch nochmal sexuell verwirklichen könnte, dass dann nochmal eben so eine Erotik in ihr Leben kommt. Und es hat aber was ganz Erbärmliches, weil das so ein kleines, etwas runtergewirtschaftetes Motel eben an so einer Bundesstraße ist. Es kommen so ein paar Männer, denen sie so zuzwinkert und die sagen, also die wissen überhaupt, die denken so, was will denn diese alte Dame
hat
jetzt
sie was
hier
im
eigentlich?
Auge?
Ja, so ungefähr. Und das hat so eine ganz große Traurigkeit und Tristesse und ist eben genau das, sozusagen die Lorelei funktioniert nur sozusagen als das Gegenbild, was es mal gab, die große Romantik, die große Verführung, das große Scheitern und hier ist jetzt alles auf so einer etwas deprimierenden Mittellage.
Ich würde das Buch trotzdem eher kaufen, wenn es hieße Krokodile vorm Bücherregal. Ich meine das gar nicht als Witz, ich finde das eine wunderbare Formulierung, genau wie war das vorhin mit dem Fluss, du flüssiger Hund?
Grunzt du Fluss?
Ja, weil dann du bist ein
Du flüssiger Hund.
Also ich habe selten eine bessere Beschreibung des Rheins, wenn er schmutzig ist, gehört, als du flüssiger Hund. Finde ich großartig. Also ist das ein sprachstarker Autor?
Ja, es ist ein Autor, der aber nicht groß auftrumpft, sondern in der Regel so ein bisschen lakonisch unterkühlt schreibt und dann kommen aber immer so Irritationsmomente rein. Es gibt so ganz schöne Wortneuschöpfungen, die er auch hat. Ich habe mir so ein paar rausgeschrieben, zum Beispiel Kaffeetässchen in diesem Puppenhaus, die slaffern bei ihm. Die
Kaffeetässchen slaffern,
und dann,
das ist ja toll.
Und
ja.
Dann heißt es über diesen alten Mann, der eben diese nicht wirklich so eine wirklich schöne glitzernde Affäre anfängt, dass der zerknirft seinen Rasenmäht. Das ist einfach nur noch zerknirft. Oder es heißt dann, das sind so Formulierungen, die mich überrascht haben, die aber sofort einleuchten, gibt es ja manchmal. Das heißt zum Beispiel über diesen Paul, sein Gesicht wirkte wie nach innen hin zerknautscht. Sein Gesicht, es sah aus, wie sich das Geräusch anhört, das einer macht, der kein Geräusch machen will.
Großartig.
Sieht man doch sofort vor sich,
oder? Das ist großartig. Also hat mich sofort überzeugt. Nur
da
der Titel, die Lorelei, ist ein bisschen,
über den,
ein bisschen in die
Irre. Meinst du, hätte
zu
der Verlag
nochmal
nachdenken sollen?
Ja, okay.
Aber es klingt insgesamt doch resignativ, aber es hat eine Schönheit, wie diese Trauer beschrieben wird. Das höre ich aus dem, was du uns jetzt geschildert hast, heraus.
Es ist eigentlich, könnte man sagen, wenn ich jetzt auch noch sage, dass zwei andere Erzählungen in Kliniken spielen, dann ist es sehr resignativ. Es sind wirklich einsame Menschen, die aber noch nicht so weit sind, dass sie ihre Traurigkeit oder Verzweiflung so wirklich benennen können, sondern die kratzt so an denen und die ahnen sie so ein bisschen. Und es kriegt aber immer wieder so was Leuchtendes, Glitzerndes, beispielsweise durch diese kleinen Sprachbilder, durch diese Wortneuschöpfungen oder auch bisschen auch dadurch, es gibt so eine ganz interessante, so einen erzählerischen Kniff, der in den verschiedenen Erzählungen immer wieder zum Tragen kommt. Da greift nämlich plötzlich immer so eine Erzählstimme ein und sagt, du bist übrigens die Figur so und so. Du machst jetzt das und das. Es kommt immer so ab und zu wird es eingestreut und dann.
Regieanweisungen im Puppenhaus mit den Krokodilen.
Genau, das habe ich auch gedacht. Es ist so ein bisschen so, als wäre da noch jemand, der so ein Schicksal leiten kann. Und das wiederum hat ja, also birgt dann ja so eine gewisse Hoffnung. Es könnte doch noch jemanden geben, der so ein paar Spielfiguren da verschiebt.
Also ein bisschen Hoffnung in der Tristesse. Dann sag uns nochmal, dieses Buch mit dem Titel, von dem Florian sagt, das sei der falsche Titel. Wie heißt es? Wer hat es geschrieben? Wo können das kaufen?
Andreas Stichmann, Lorelei, Erzählung, erschienen im Rowohlt Verlag, 126 Seiten, 24 Euro.
Und das empfiehlt uns Wiebke Poromka, Helene Lesart im Deutschlandfunk Kultur.
Und jetzt sind wir schon sehr gespannt, was Christian mitgebracht hat.
Ich habe eine zweibändige Graphic Novel mitgebracht. Also Wiebke, du hast vorhin gesagt, ich würde angeblich schimpfen, wenn man keine politischen Sachbücher mitbringt. Das ist sehr politisch, aber eben trotzdem fiktional. Es ist eine Graphic Novel. Am liebsten mag ich Monster. My Favorite Thing is Monsters von Emmy Ferris. Die ist 1962 in Chicago geboren, die lebt auch heute noch und die schreibt und zeichnet hier das Tagebuch eines Mädchens. Karen heißt die. Ich zeige euch mal ein bisschen. Ihr seht hier auf dem Cover schon, das ist Karen. Sie hat, wie ihr seht,
Vampirzähne.
Große Beißzähne. Es sind Werwolfzähne.
Ah, Werwolfzähne.
Denn dieses 10-jährige Mädchen hat eine große Begeisterung für Monster, für diesen Trash-Horror der 60er Jahre. Es spielt eben 1968. Das heißt, sie liebt diese Comic-Hefte, in denen diese Monster auftauchen. Sie liebt diese Double-Feature im Fernsehen mit Frankenstein und ich weiß nicht was. Und ja, sie wächst auf in einem sehr rauen Viertel in Chicago. Sie hat einen großen Bruder, Diego Dies, den liebt sie sehr. Der zeichnet auch sehr gerne, den nimmt sie auch immer mit ins Museum, ins Chicago Institute of Art. Und da gucken sie dann auch die großen Gemälde an. Auch die sind ganz wichtig in diesem Buch. Ja, und sie sieht sich selbst als ein kleines Werwolf-Mädchen. Sie zeichnet sich auch wirklich die ganze Zeit so. Sie hat also diese Krallen, diese Klauen, sie hat so Fell, sie hat diese Zähne. Sieht aber dabei sehr putzig aus, wie ihr seht, weil sie eben diesen Unterbiss hat. Also sie ist ein ganz lieber und harmloser Werwolf, was auch schon ganz wichtig ist, weil in
sie dem ein bisschen Fall, schmollend
aus. Ja, auch ein bisschen schmollend, weil es geht ja um die guten Monster. Also sie ist ja ein gutes Monster und sie ist gleichzeitig eine Detektivin. Man sieht das hier nochmal so ein bisschen, vielleicht auch, wenn ich euch diese Seite zeige. Da hat sie also diesen großen Hut auf und sie läuft immer im Trenchcoat herum, denn es gibt Rätsel zu lösen in diesem Chicago von 1968. Und da wird es dann schnell sehr, sehr düster. Es ist einmal, wird sehr schnell deutlich, dass ihr großer Bruder, den sie über alles liebt, dass der in ein finsteres Familiengeheimnis verstrickt ist und nicht ganz klar ist, was da eigentlich passiert ist. Es ist 1968, das heißt, das ist das Jahr, in dem Martin Luther King ermordet wird. Es ist der Vietnamkrieg. Sie erlebt in ihrem armen Viertel, sie sieht die Prostitution auf der Straße, sie sieht den Rassismus der Polizisten. Es ist auch das Jahr, in dem dann die Mutter von Karen an Krebs stirbt und sie relativ alleine auf sich gestellt ist, aber eben diesen großen Bruder hat, der aber eben nicht nur mit diesem dunklen Familiengeheimnis verstrickt ist, sondern auch noch für den Gangster im Haus arbeitet und sie nicht genau weiß, warum. Das heißt, es ist eine Geschichte von sehr viel Ambivalenz und jetzt kommt wieder diese Detektivebene. Es wird eine Nachbarin ermordet und sie versucht herauszufinden, beziehungsweise sie glaubt, die wird ermordet. Die Polizei sagt, das sei Suizid gewesen, die ist erschossen worden und sie selber glaubt, nein, Anka ist ermordet worden. Und so entspinnt sich diese Geschichte. Das ganze Buch ist geschrieben als Tagebuch dieser 10-Jährigen. Ihr könnt gerne mal ein bisschen blättern, wenn ihr wollt. Als Tagebuch. Es ist, ich reichte mir diese beiden Bände so rum. Es ist geschrieben in einem College-Block quasi. Also das komplette Buch ist lineiert in diesen blauen Linien. In der Mitte seht ihr wirklich die Heftung. Und es ist geschrieben, wie sie in manchen Szenen wirft sie einfach nur kurz Erklärungen hin, wie sie sich selber versucht, diese bittere Welt um sie herum sich zu erklären. Dann kommen einzelne Szenen, wo sie Dialoge wiedergibt. Dann zeichnet sie auch in ihrer großen Begeisterung diese Horrorheft-Cover immer wieder mit diesen Frauen, denen die Brüste aus dem Dekolleté herausfallen, wie das damals war, während von hinten ein Tentakelmonster sich ihnen nähert. Und dann eben diese Geschichte von Anka. Das ist die zweite Ebene, die noch sehr viel mehr Ernsthaftigkeit hineinbringt, denn Anka stammt aus Nazi-Deutschland und hat den Holocaust überlebt. Und da merkt ihr schon, was da für Ebenen miteinander verwoben werden, dass das ein Heft ist, das man durchguckt und immer wieder lachen muss, weil es so humorvoll ist, was aber gleichzeitig auch eine Ernsthaftigkeit und eine Schwere hat, weil diese Anka, so erfährt sie im Lauf der Zeit, sie hört sich dann nämlich alte Tonbänder von Anka an, um herauszufinden, wer hat sie denn ermordet. Und Anka ist in einem Bordell mit ihrer Mutter aufgewachsen, ist dann als Kind in Deutschland in ein weiteres Bordell verkauft worden, eine sogenannte Apotheke, wo die Mädchen als sogenannte Medizin dann verkauft worden sind, ist dann auch ins KZ gekommen, hat viel opfern müssen, um dort wieder zu entkommen. Also das ist eine Brutalität, die sich dann eben auch in der Gegenwart von 68 mit den Unruhen dort widerspiegelt. Und das hat diese ganz vielen Ebenen, die sich eben auch grafisch zeigen. Also dadurch, dass...
Da fällt sofort auf, es ist sehr viel Schwarz-Weiß und manchmal Farbe. Da liegt es erstmal nahe zu sagen, kolorieren kostet Zeit, das ist jetzt sozusagen Ersparnis.
Nee, aber ich nehme an, das ist dramaturgisch. Das ist es nicht. Es ist dramaturgisch, weil es hat zum einen eben diese Erzählebenen, wie dieses Mädchen, was ist ja ihr Tagebuch, manchmal skizziert sie eben nur was schnell hin, dann wiederum sitzt sie irgendwo rum und langweilt sich, dann sind da einfach plötzlich seitenweise einfach Porträts, ganz, ganz tolle Porträts von Menschen, die sie in der U-Bahn beobachtet oder eben immer am Wochenende, wenn sie mit ihrem Bruder im Museum ist. Es sind komplette, ganz, ganzseitige Abzeichnungen von Caravaggio zum Beispiel, also Judith mit dem abgeschlagenen Kopf des Holofernes taucht immer wieder auf
als Motiv. Das ist also auch eine Fantasie von ihr, dass sie vielleicht die Retterin sein könnte oder zumindest jemand, ein gutes Monster, der etwas bewirken kann.
Sie ist ein
Und da finde ich interessant, dass die Fantasie ja das, die Utopie zu sein scheint. Also weil wir darüber sprachen, dass es keine Utopie mehr gibt. Und bei ihr gibt es ja so eine Art Fantasie darüber, dass sie durch das Zeichnen und dadurch, dass sie sich vorstellt, ein Monster zu sein, andere Kräfte mobilisieren
kann. Und vor allem das Monstersein bedeutet, sie läuft dann auch immer draußen rum, auch gerne, wenn es schon dunkel ist, weil sie glaubt noch so halb mit ihren 10 Jahren an Monster und sie hofft immer gebissen zu werden. Warum? Weil sie dann keine Angst mehr vor dem Tod haben muss.
Ah.
Und das gibt ihr viel Kraft, das gibt auch dieser Graphic Novel die Kraft, überhaupt diese wirklich harten Themen miteinander zu verweben. Und es wechselt eben dadurch, dass es diese Detektivstory ist, es wechselt halt permanent hin und her. Das heißt auch, diese furchtbare Geschichte von Anka in Nazi-Deutschland wird nicht einfach am Stück erzählt, sondern sie hört immer wieder mal eine Kassette an, dann zeichnet sie das mit, dann hat sie aber auch irgendwie ein erstes Date. Und also diese ganzen Ebenen laufen durcheinander und dadurch entwickelt das eine unglaubliche Kraft. Und mich beeindruckt das total, weil das Ding ist ein Erstlingswerk, also Emmy Ferris, die ist 1962 geboren, dann war die Grafikerin, die hat viel so Auftragsarbeiten gemacht, die hat auch so kleine Spielzeuge für McDonald's zum Beispiel designt und dergleichen und dann hat die mit 40 hat die das West-Nil-Fieber bekommen. Da hat quasi eine persönliche Horrorgeschichte für sie angefangen. Also erst so das tagelange Fieber, das haben glaube ich viele, dann Halluzinationen, dann ist sie aber ins Krankenhaus gekommen. Dann hatte sie Lähmungen, dann war sie von der Hüfte abwärts gelähmt und auch die rechte Seite, ihre Zeichenhand war gelähmt. Und das als freiberufliche Grafikerin, alleinerziehende Mutter mit einer 6-jährigen Tochter, nachdem sie schon als Kind immer viel krank gewesen war. Also wirklich eine Horrorgeschichte, eine ganz persönliche. Da ahnt man schon, wie auf was für eine subtile Weise sie ihr eigenes Erleben mitverarbeitet, weil dieser Moskitobiss, der sie da so krank gemacht hat, ne? Und dann schreibt sie über diese Karen, die immer gebissen werden will von den Monstern. Also das ist jetzt nur so ein kleines Beispiel. Das ist das Schöne, dass das eben gar nicht so durchdekliniert wird. Es wird gar nicht so ausgesprochen, aber es steckt so unglaublich viel Vielschichtigkeit drin, was unglaublich ausdrucksstark ist.
Es ist auf Englisch,
habe ich gesehen. Wollte ich auch gerade
genau
sagen.
Ich habe das jetzt auf Englisch gelesen.
Es gibt's ist das schon in Deutsch?
Es gibt den ersten Band, gibt es seit ein paar Jahren auf Deutsch. Auch das Buch hat eine elende Entstehungsgeschichte. Nämlich, dass der erste Band war der schon gedruckt und alles sollte erscheinen. Und dann ist die Firma, die Sachen nach USA schippen sollte aus China, die sind pleite gegangen, weshalb die komplette Auflage im Panama-Kanal hängen geblieben ist und so weiter. Das hat eine jahrelange Geschichte, Entstehung dieses Buches eben auch aus ihrer Krankheit heraus, weil sie gesagt hat, jetzt will ich was Bleibendes schaffen und dann wirklich gelernt hat, mit ihrer Tochter gemeinsam, sie hat sich dann irgendwie so Stifte an die Hand getaped und die Tochter hat ihr die Finger geführt, also wenn ihr da nochmal reinguckt, das hat sie gezeichnet, nachdem die rechte Hand gelähmt war und sie das wieder gelernt hat. Es ist unfassbar. Ja, und so ist diese lange Entstehungsgeschichte, deswegen, also du hast am Anfang gesagt, Florian, die haben nicht die Farbe weggelassen, um Geld zu sparen, da steckt so viel Herzblut drin in diesem Ganzen.
Das ist wirklich total extrem beeindruckend und sag mal jetzt, diese Bücher gibt es jetzt insofern
also genau, gut? Genau, wir waren dabei, es gibt auf Deutsch gibt es den ersten Band und weshalb ich das jetzt mitgebracht habe, der zweite Band ist mit vielen, vielen Jahren Verzögerung, ich hatte echt schon Angst, es wird nicht erscheinen, er ist jetzt endlich rausgekommen und die deutsche Ausgabe kommt im Oktober endlich, ich konnte es nur nicht mehr an mich halten, weil das ist wirklich eine Graphic Novel, die es nicht so oft gibt.
Aber kannst du noch so einen kleinen Ausblick geben, weil das alles, was du jetzt thematisch geschildert hast und politisch natürlich total spannend ist, aber auch eben sehr monströs. Gibt es denn also einen hellen Ausblick?
Es ist monströs, aber weil das Ganze eine Graphic Novel ist, eigentlich über die Menschlichkeit im Unmenschlichen. Es ist wirklich, es ist ein Buch über die Liebe, die sich noch im Allerfinstersten zeigt.
Und dadurch hat es eben auch so einen Gegenwartsbezug, weil es ein Buch darüber ist, einerseits diese Warnung, was passiert, wenn wir andere zu Monstern erklären, wenn wir anfangen auszugrenzen, aber eben, dass eben auch im Schlimmsten immer noch ein Lichtblick da ist, immer noch Menschlichkeit herrscht und das Ganze eben wirklich als ein grafisches Lesefest. Ich würde behaupten, so schnell kommt nicht nochmal so eine Graphic Novel. Also wer nur irgendwie was mit gezeichneten Büchern anfangen kann, muss das lesen.
Amy Farris. Jetzt musst du uns nochmal verraten, wie genau. Es heißt und wo wir es kaufen können.
Amy Farris, My Favorite Thing is Monsters. Zwei Bände sind das. Die sind im Englischen bei Fantagraphics Books erschienen, kosten jeweils ungefähr 40 Euro. Und auf Deutsch, der erste Band ist schon da, der zweite kommt im Oktober. Am liebsten mag ich Monster bei Panini. Beide Bände 39 Euro. Und das war mein Lieblingsbuch für diesen Monat. Maike Albart, Florian Felix Wey, Wiebke Poromka, danke euch.
Danke dir, bitte. Danke euch.
Gerne.
Ich bin Christian Raab-Hansel. Tschüss, bis bald.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der Deutschlandfunk-App. Jetzt kostenlos herunterladen. Für Android und iOS.